David. Wir haben gesehen oder gehört, vor einige, langsam schon Monate ist es zurück, wo er denn gesalbt wurde zum König, wie er Goliath erledigt hat, wie er tatsächlich immer wieder auch von den bösen Geist, der über Saul kam, denn angegriffen wurde mit dem Speer, wie er in Freundschaft mit Jonathan, der Sohn des vom Saul, der Prinzen praktisch, denn da geschlossen hat, und wie diese Freundschaft auch David da bewahrt hatte. David musste fliehen, ging hin, hat auch das Schwert dann da von Goliath mitgenommen, hat vom Priester Brot gegessen, hat ein bisschen so eine Lüge erzählt und musste fliehen. Da war auch der Moment, habe ich erzählt, wo Saul versuchte, ihm denn dort in Rama zu besuchen. Er wurde selbst vom Heiligen Geist so erfüllt, dass er rumgetanzt hat und konnte gar nicht den David ergreifen. David flieht in der Wüste, sammelt um sich herum ein Schar von 300 bis 400 Banditen, sage ich mit meinen Worten, und die ziehen durch die Wüste. In einem Moment ist es sogar so nah, dass der eine auf der einen Band Bergkamm ist, und Saul auf der andere, und die werden sich gleich ergreifen. David hat keinen Ausweg mehr. Er steckt tatsächlich buchstäblich in der Klemme. Und was passiert? Die Philister überfallen das Land. Saul bekommt eine Nachricht und muss dann abziehen und könnte David nicht gefangen nehmen. Gott hat dafür gesorgt, dass David am Leben bleibt. Auch da sind 2, 3 Psalmen in der Zeit entstanden. Nun, jetzt sind wir in 1. Samuel 24 angekommen. Und dort sehen wir, wie Saul zurückgekommen ist. Die Philister sind besiegt und er hat nur ein Ziel vor Augen, mit seinen 3000 Elitensoldaten David endlich gefangen zu nehmen. Denn sein Hauptmotiv, Sauls Hauptmotiv ist dieses Angst. Diese Angst, der David, der Gesalbte des Herrn, wird seinen Platz einnehmen. Und da möchte er das mit allen Mitteln auch denn dort vernichten. So, David zieht jetzt hier durch die Wüste und er zog weiter und blieb in seinen unzugänglichen Bergen vom Engeda. Kaum hatte Saul die Philister dann wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste an diesem Ort, und Saul wählte nun seine 3000 Elitensoldaten aus und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Und als sie in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und dort bei den eingezäunten Schafweiden eine Hülle fand, ging der König hinein, um sein Notdorf zu verrichten. Nun, ausgerechnet in diese hintersten Winkel von dieser Höhle hatte David sich und seine Männer versteckt. Also, was mich am meisten fasziniert, wenn es um David geht, ist seine Herzenshaltung. Also ein Mann nach dem Herzen Gottes. In dem Moment, wo Nathan zu ihm hinkommt und sagt, du bist der Mann, in dem Moment bricht er zusammen und sagt, ja, keine Rechtfertigung, keine, du irrst dich, keine, nein. In dem Moment, wo er erwischt wird von Gott, er bricht zusammen und bittet um Vergebung. Und immer wieder hat er dieses dienendes Herz. Immer wieder ist er dabei, wirklich Gutes zu tun und zu seinen Autoritäten zu gehorchen. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Er ist der Gesalbte des Herrn. Gott hat sogar Saul bestraft mit einem bösen Geist. Und Saul hat die letzten Monate, wenn nicht Jahre, schon damit nur verbracht, jetzt hier diese David zu jagen, zu hetzen, um ihn endlich umzubringen. Und jetzt ist der König buchstäblich absolut ohne Verteidigung dann da und er kann ihn erledigen. Und was passiert denn da? Seine gute Kumpel und Freunde sagen, das ist die Gelegenheit, David. Die flüsterten natürlich, flüsterten einige von ihren Anführern zu, der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deine Feinde oder dein Feind auszuliefern, jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. So, wir merken jetzt hier einen ganz wichtigen Moment. Die Leute flüstern ihm etwas zu. So, es gibt verschiedene Arten von Flüstern. Wenn meine Frau mir was im Ohr flüstert, ist das meistens nett. Ab und zu sagt sie, Jason, Schuhe zu binden. Aber sonst ist es echt nett. Schuhe zu binden, ja, genau. Oder sonst irgendetwas, ja, also. Aber meistens, wenn Leute flüstern, hat das einen Grund. Ja, und ich glaube, der Teufel flüstert uns auch immer wieder ins Ohr. Und immer wieder dieses Hineinflüstern. Und da müssen wir aufpassen. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht die schlechten Seiten zuhören. Und da ist natürlich hier dieses fromme Moment. Der Herr hat versprochen. Teufel hat auch gesagt. Hat der Herr nicht gesagt? Und dann dreht man das ein bisschen. Ja, also das ist auch unser Problem jetzt hier. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Das hat Gott nicht gesagt. Und immer diese Hinzufügung ist ein bisschen schwierig. Und David überlegt, ja, endlich darf ich mich rächen. Wir wissen, dass die Rache ist mein, sagt der Herr. Aber David in dem Moment dachte, ja, jetzt kann ich mich rächen. Da schlich sich David von vorne und dann tut er etwas. Er schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch auch dabei hatte er ein schlechtes Gewissen und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. Wir wissen, dass David kein Problem hat, seine Feinde zu töten. Das ist nicht das Problem. Aber wie kann David in dem Moment sagen, der selbst von Samuel gesalbt wurde zum König, Saul ist von Herrn eingesetzt? Für mich ist das hier ein ganz entscheidender Moment von einem Gewissenskampf. Was werde ich tun, um mir meine Position zu ermöglichen? Natürlich hätte David jetzt hier selbst durchboxen können. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich gut wäre. Es zeigt sein Herz, es zeigt sein Demut, es zeigt sogar sein vor Gott stehend, um noch ein Gewissen zu haben, zu sagen, nein, ich kann das nicht tun. Der Herr bewahre mich davor. Nicht die anderen Leute, die was einreden. Nicht die Erwartungen von den Menschen, die an mich haben. Sondern ich fürchte Menschen nicht, sondern ich fürchte Gott, der Herr. Und das ist hier der entscheidende Punkt. Ich selbst werde nicht Hand an diesen König anlegen. Ich selbst werde es nicht tun, denn Gott hat damals Saul zum König erwählt. Die ganze Geschichte, auch mit 1. Samuel 16, fing damit an, dass Gott sagte zu Samuel, wie lange willst du noch trauern? Ich habe Saul längst verworfen, geht hin und salbe einen neuen König. Also Saul ist nicht mehr der Gesalbte des Herrn. Und dennoch kann hier David das nicht über sich bringen, das denn zu tun. Es geht sogar weiter, ab Vers 8 sagt er sogar, David verbot seine Männer, sich an Saul zu vergreifen, und nach einer Weile verließ Saul die Hülle wieder, um seine Suche fortzusetzen. Denn es gibt immer jemanden, der gerne einfach Ruhm haben möchte. Wenn David nicht mutig genug ist, das zu tun, dann werde ich halt eben das machen. Und da hat David klugerweise gesagt, stopp. Vergiss nicht, er war wirklich mit 300 bis 400 Banditen unterwegs. Das waren Männer, die Verbrecher waren, die auch wirklich in der Gesellschaft damals nicht so leben könnten, weil sie tatsächlich da was Böses oft getan hatten. Und nun hat er sie im Griff. Nun hat er selbst nicht den Saul umbringen können, aber hat ein kleines, ein Souvenir mitgebracht. Ein Beweis, dass da etwas hätte sein können. David ließ Saul einen kleinen Vorsprung, tat denn zum Ausgang und rief, mein Herr und mein König. So erst einmal, wenn ich in der Höhle bin, ist es nicht unbedingt gut, nach vorne zu gehen und sagen, hallo, hier bin ich. Ja, also da gibt es wenig Ausflugsmöglichkeiten denn da, man kann nicht fliehen. Aber das tat David im Moment, brachte sich und auch seine Männer in Gefahr, aber er wollte etwas verdeutlichen. Er wollte etwas hier zeigen. Und er sagt tatsächlich, ja, mein Herr und König. Viermal wird es beschrieben in 1. Samuel, wie Saul diese Speer wirft nach David, den ihm fast erwischt. Also ich wäre nach dem zweiten Mal nie wieder hingegangen. Also ganz ehrlich, also wer einen Speer nach mir wirft, einmal, naja, betrunken oder wie auch immer, das zweite Mal, nee. Das dritte Mal, wieso bin ich noch da? Aber das zeigt einfach diese Treue von diesem Mann, dass er immer wieder und immer wieder hinging. Erst als sein Freund, sein Blutsbruder, dieses Jonathan sagt, du musst unbedingt fliehen, sonst bringt mein Vater dich tatsächlich um. Und nicht nur er, sondern die Soldaten auch in seine Macht werden das hier tun. Da flieht David. Und er sagt, mein Herr und mein König, und Saul dreht sich um. David verneigt sich tief vor ihm, warf sich zum Boden und sagt, warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wolle dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Hülle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen. Hier merken wir wirklich einen ganz interessanten Punkt. Warum glaubte Saul, dass David ihn umbringen wollte? Wir haben kein einziges Beweis dafür, dass David irgendwas Böses getan hätte. Wir haben noch nicht irgendeinen Beweis dafür, dass er was geplant hätte. Aber Saul in seiner Fantasiewelt, immer wieder hat er so etwas übertragen, etwas projiziert. Saul hätte es selbst gemacht. Wäre jetzt Saul der Gesalbte des Herrn und es wäre ein anderer König, hätte er ihn schon längst umgebracht. Und deshalb übertrug er das auf David und sagte, David wird genauso handeln, deshalb muss ich ihn erstmal beseitigen. Aber das sehen wir hier nicht. Er hätte sogar die Möglichkeit gehabt. Tat er es nicht. Weil er sein König, sein Herrn, diente. Nun, Gott hat andere Pläne. Auch andere Pläne als David erst einmal. David hat nie diesen Anspruch gehoben und sagen, ich werde König sein. Nun alle macht Platz. Jonathan sprach ihm das zu, sagt, du wirst eines Tages König sein. Denkt an mich und mein Nachkommen. Sogar Saul hat begriffen, dass er König wird und wollte ihn beseitigen. Kennt ihr die Geschichte noch, wo die drei Weisen bei Herodes waren? Die haben was gesagt? Hey, wir wollen den König anbeten. Was tut Herodes? Er bringt alle Kinder um. Weil er Angst hatte um seine Position. Und das sehen wir immer wieder, dass böse Menschen böse Pläne schmieden, gute Menschen, David in diesem Fall, tun das nicht. Und dennoch werden sie auch dafür angeklagt. Doch ich habe dich verschont, sagt David. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst auserwählt worden. Diese Gnade, dieses Verschonen, das ist ein ganz wichtiges Prinzipien für unser christlichen Glauben. Meine Frau ist dabei, vieles momentan durchzukauen, was Vergebung bedeutet. Sie liest ein Buch momentan von Martin Grabe, Vergebung kann ich absolut jedem empfehlen. Und das ist ganz, ganz wichtig, einfach mal diesen Konzept immer wieder vor Augen zu führen, was Gott bei uns getan hat. Also, wenn Gott uns vergibt, heißt das, dass wir schuldig uns gemacht haben. Wir haben gesündigt, wir haben uns schuldig gemacht. Und auf diese Vergehen steht eine Strafe. Und das ist so wichtig. Also, wenn meine Kinder was Doofes tun, Jetzt sind sie groß, sie tun immer noch doofe Dinge manchmal, aber so ist das. Und dann erfolgt Konsequenzen. Das ist hier diese Ursache- und Wirkungsprinzip. Und wir sündigen, wir tun etwas Verkehrtes und es gibt auch natürlich eine Strafe dafür. Und nun bei Vergebung, ich lasse dieses los. Diese Strafe, die eigentlich ausgesprochen werden sollte, diese Strafe, die eigentlich ausgeführt werden sollte, darauf verzichte ich. Ich übe nicht mehr diese Rache, was mir eigentlich zusteht, sondern ich spreche jemand frei. Vergebung. Und Gott hat das bei uns erst einmal gemacht. Eigentlich immer und immer und immer wieder versündigen wir uns und eigentlich jedes Mal dürfte eine Strafe auf uns erfolgen. Aber weil Jesus am Kreuz für uns den Schuld bezahlt hat, sind wir frei. Und wir verstehen so selten, was es bedeutet, diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, wir haben echt so selten wirklich begriffen, was es heißt, denn da zu erfahren, was es dieses verschont zu sein vor Gottes Strafe und vor der Strafe der Sünde. Und nun ist es wiederum wichtig, dass wir auch im Umgang miteinander verstehen, was es bedeutet. Es bedeutet oft, dass wir Sünde Sünde nennen muss. Dass wir auch sagen sollen, das war absolut nicht in Ordnung und eigentlich musste das oder das geschehen. Aber ich verzichte ganz bewusst drauf. Ich lasse los. Und ich habe schon mal gesagt und ich sage es schon wieder heute, ich glaube, wir Christen sind so schnell zu sagen, okay, Vergebung, unter den Teppich gekehrt, Schwamm rüber. Und das ist nicht Vergebung mit Schwamm rüber. Vergebung bedeutet wirklich, Konsequenzen zu benennen oft, um zu sagen, ich verzichte allerdings auf diese Konsequenzen. Genau weil Gott verzichtet darauf, mir meine Konsequenzen immer wieder spüren zu lassen. Ich habe dich verschont, David, sagt David hier. Und jetzt Vers 12, das, was mich am meisten berührt jetzt hier. David hat sich hingekniet, David hat sich auf den Boden hingelegt. Er spricht nun zu seinem König und sagt, schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte. Gesetzlich ist es noch nicht mal verkehrt, denn er hat die Tochter von Saul geheiratet. Also sein Schwiegerpapa ist das schon. Aber es ist mehr als nur eine Bezeichnung. Es ist eine Herzenshaltung. Könntest du zu jemandem, der dich monatelang gejagt hätte, der um dein Leben trachten wollte, rauskommen und sagt, Papa, ich weiß es nicht. Ich glaube ich nicht. David, schau mein Vater, was ich hier in der Hand halte, ein Zipfel deines Mantels, den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Immer wieder hat Saul diese Wahnvorstellungen, buchstäblich Wahnvorstellungen her. David will ihm was Böses tun. Stimmt nicht. David war derjenige, der immer wieder gespielt hatte, als denn da diesen bösen Geist kam, diese Besänftigung ermöglicht. David war derjenige, der alle möglichen Ziele, die Saul ihm gegeben hat, durchgeführt hat, auch mit Gottes Hilfe. Und jetzt ab Vers 13 steht denn da, der Herr soll Richter sein. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, was du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Und das ist so ein wichtiger Satz. Nicht ich werde jetzt hier was krümmen, dein Haar. Nicht ich werde mich rächen, sondern ich verzichte auf diese Rache. Und ich überlasse es Gott. Denn der ist der gerechte Richter. Denn der ist derjenige, der über Tod und Leben auch entscheiden wird und entscheidet. Und das ist so, so fundamental wichtig für uns auch heute. Denn viele von uns halten das immer noch, dieses Vorrechnen in unserer Hand zu sagen, aber ich will mich rächen, ich will entscheiden, ich möchte die anderen bestrafen, ich möchte. Und da muss ich wieder zurück zu diesen Worten von Jesus gehen. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, o Herr. So, Vers 14. Schon ein altes Sprichwort sagt, nur Verbrecher begehen Verbrechen. Nein, von mir hast du nichts zu befürchten. Wer bin ich schon, König von Israel, dass du mich verfolgst? Warum jagst du mir hinterher? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund, ja, wie ein winziger Floh. Der Herr soll unser Richter sein, er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. David übertreibt ein bisschen aus meiner Perspektive, ein winziger Floh zu sein, unbedeutend wie ein toter Hund und so weiter. Aber er merkt eine Herzenshaltung. Das ist hier ein bisschen orientalisch und so ein bisschen übertrieben. Aber er versteht, wohin die Reise so geht. Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein. Wer ist Jesus im Himmel für uns? Unser Fürsprecher. Er steht denn dort. Und ich glaube, der Teufel kommt immer wieder an und sagt, Gott, schau mal, was er schon wieder gemacht hat. Schau mal, was er schon wieder gedacht hat. Schau mal wieder, was er so gesagt hat. Und Jesus sagt, ja, aber ich habe diesen Preis schon bezahlt. Ich habe schon am Kreuz vom Golgatha diese Strafe auf mich genommen. Vater, die Konsequenzen hast du schon bei mir auferlegt. Verschone nun dein Kind. Das ist diese Rolle von meinem Fürsprecher, der immer und immer wieder für uns eintritt. Und was passiert in diesem Moment? Natürlich, Saul hätte seinen Speer wieder rausholen können, ihn umspießen können. Aber das tut er nicht. Da begann Saul laut zu weinen. Er rief, bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe. Was sagte Jesus? Was sollen wir zu unseren Feinden tun? Sie segnen. Ja, das ist hier die Bergpredigt im Konzentrat, was wir hier bekommen. Denn das hat Saul höchstpersönlich erlebt. Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hast, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Freund unbehelligt laufen, wenn er ihm einmal in sein Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Was ist Gnade? Großzügigkeit. Ich verzichte auf mein Recht, auf meine Rache und ich übe Großzügigkeit. Wäre das nicht schön, wenn wir das mehr täten? Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Darum bitte ich dich, schwöre mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt. Fast eine ähnliche Bitte bei Jonathan genauso. Dieses Wunsch um die nachfolgende Generation, dieser Wunsch um die Kinder und Enkelkinder. Denn damals war es gang und gäbe, einfach die ganze Stamm, die ganze Familie denn da auszulöschen. Aber David, er schwor es. Denn er liebte Jonathan. Und das war diesen Bund, was er auch mit Jonathan auch da geschlossen hatte, für ihn und seine Nachkommen immer da zu sein. Und was passiert? Danach kehrte Saul nach Hause zurück, während David und seine Leute wieder in die Bergen hinaufstiegen. Es ist für mich so bezeichnend, diesen Moment hier. Es gibt einen Moment der Versöhnung. Es gibt sogar einen Moment von Vergebung. Da ist diesen Frieden wieder da. Und dennoch gehen sie getrennte Wege. Interessant. Saul geht wieder zurück zum Palast. David bleibt noch in diesen Bergen. Denn die Lösung des Problems, wer wird König, wurde an diesem Tag nicht jetzt hier zum Ende gebracht. Aber die zwischenmenschliche Ebene erst einmal schon. Und es geschah alles, indem David bereit war, auf sein Recht zu verzichten. Sein Recht für Rache. Viele Leute haben schon gesagt, klug David, dass du da Saul nicht umgebracht hättest. Stell mal vor, der König geht dahin, 3000 Leute warten draußen, Saul kommt nicht zurück. Was passiert mit diesen 3000 Leuten? Die gehen auch rein und schauen nach. Ja, also taktisch ist auch natürlich eine dumme Geschichte, denn da diesen Mann umzubringen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Taktik, es geht nicht um Strategie, es geht um Herzenshaltung. Und das ist das, was bei David immer wieder hier für mich absolut vorbildhaft ist, wie er mit Menschen umging. Wie er bereit war, wirklich Gott höher zu stellen als seine eigenen Wünsche und das, was die Menschen um ihn herum haben wollen. Wir werden sehen, dass es leider nicht immer war. Er hat ein paar Mal andere Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Aber hier merken wir im Besonders, wie dieses Verzicht auf Rache dazu geführt hat, dass Versöhnung geschehen könnte. Und auch da ist der Grundlage für Vergebung uns gezeigt. Hoffentlich sind wir auch bereit, wie David auch, auf Rache zu verzichten. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen Vorbild, was David uns hier gegeben hat. Obwohl die Menschen ihm was anderes eingeflüstert haben, hörte er dann auf dein Flüstern, Herr. Er hörte auf deine Stimme. Er wusste, was richtig und was falsch ist, und er tat das Richtige. Hilf uns, das auch immer wieder neu zu tun. Hilf uns, Vater, wirklich dann auf deine Stimme zu achten. Danke, Jesus, dass wir wirklich auf unser Recht verzichten dürfen, dass wir auf dieses Recht vom Rache und Genugtuung einfach als abgeben darf und sagen darf, wir lassen Menschen verschont bleiben. Wir sind großzügig und wir verzichten auf dieses Recht. Und wir üben uns immer wieder in diese Großmütigkeit der Vergebung. Danke, Jesus Christus, dass du so bist. Und danke, dass du uns hilfst, auch so zu werden. Amen.